Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-KI-Podcast, dem AI Melange aus Wien. Back to Vienna. Wir sind back to school in Wien, wuselt's an Menschen und das ist alles gut so. Der Sommer war lang und interessant. Die Energie haben wir aufgeladen und nun geht's ins Tun. Und davon gibt es ja besonders in Österreich nicht zu wenig. Also Ärmel hochkrempeln und los. Auch in unserem Podcast geht es in Richtung Endspurt. Wir haben 32 von 40 Folgen dieser Staffel schon hinter uns, sind also im letzten Viertel angekommen. Und es war eine bemerkenswerte Reise. An dieser Stelle ein Riesendank an alle Gäste und Gästinnen und alle Zuhörerinnen der ersten und der letzten Stunde. Ich bin wirklich sehr, sehr froh und dankbar, dass ihr alle da seid und da wart. Ja, unsere Reise hat mit einer einfachen Frage begonnen. Wie geht es dir mit der KI? Aber mittlerweile diskutieren wir große Themen aus dem Business, Politik, Medien und Gesellschaft im Allgemeinen. Ja, die KI, die hinterlässt überall schon ihre Spuren und fügt sich nahtlos in die großen Disruptionen unserer Zeit. In der Folge 33 machen wir genau dort weiter. Und nämlich auch dort, wo wir in der letzten Summer-Special-Folge aufgehört haben, nämlich beim Thema Medien und Journalismus. Falls ihr die letzte Folge mit Anja Schifrin noch nicht gehört habt, an dieser Stelle eine herzliche Empfehlung. Denn meine heutige Gästin, wie gesagt, wird sich nahtlos in dieses Thema auch irgendwie einfügen. Die kommt nämlich genau aus dieser Ecke, Medien und Journalismus. Sie ist seit 20 Jahren Journalistin, mittlerweile auch Leiterin der neuen Medien oder New Media bei einem der renommiertesten Medien des Landes, die Presse. Ihre Stimme kennt man am besten aus dem täglichen Podcast, was wichtig ist. Übrigens auch als die Reporterin vom Forum Alpbach. Und übrigens für alle, die nachhören möchten, auch eine große Empfehlung. Man erfährt so ziemlich alles, was sich dort abgespielt hat in ihrem Podcast. Weiters, nicht nur die Stimme, auch ihr Gesicht kennen schon viele aus unterschiedlichen Diskussionsrunden im Fernsehen. Also sie ist de facto nicht mehr aus der österreichischen Medienlandschaft wegzudenken. Herzlich willkommen, liebe Anna Wallner. Danke, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst und ich hoffe ehrlich, dass du dich schon gut vom Forum erholen konntest.
Ja, halbwegs. Ja, mein Gehirn ist schon wieder ausgelüftet von den vielen Eindrücken, die ich heute in Alpbach gesammelt habe. Und ich bin wieder da. Danke sehr für die Einladung. Freut mich total, dass ich Gast Nummer 33 sein darf.
Sehr gut. Your lucky number, hoffentlich.
Genau.
Wir kommen gleich miteinander zu sprechen. Aber zuerst lass mich kurz die neuesten News aus der AI-Welt erzählen, denn es hat sich wirklich viel getan, sowieso im Sommer, aber auch allein in der letzten Woche. Also, was ist wichtig, um tatsächlich auch den Presse-Podcast zu zitieren, was ist wichtig in der Welt der AI? Beginnen möchte ich mit zwei Studien zum Thema AI, die diese Woche große Aufmerksamkeit erregt haben. Erstens behauptete eine Gruppe vom MIT, sie hätten eine Umfrage durchgeführt, also sie haben eine Umfrage durchgeführt, die gezeigt hätte, dass 95% aller KI-Pilotprojekte im Unternehmen scheitern. Diese News hat sich wie eine Rakete durch das Internet verbreitet. Und ja, sie wurde auch tatsächlich stark auf ihre Objektivität kritisiert. Na, wie auch immer. Die zweite Studie, die kam vom HAI-Labor in Stanford. Sie argumentierte anhand eines detaillierten Datensatzes, nämlich viel fundierter, muss man auch sagen, zur US-Arbeitsmarktentwicklung der letzten 3 Jahre, dass die Zahl der Einstiegsjobs stark zurückgegangen sei. Vor allem der Programmiereinstiegsjobs und vor allem eben in dieser Age Group der Anfang 20er. Beide Studien, wie gesagt, haben sehr, sehr wichtige und sehr relevante Signale entsendet, auch wenn die erste Studie ein bisschen kritisiert wurde. Nämlich insofern empfiehlt sich wirklich die beiden Studien genauer zu lesen. Es gibt auch noch eine kleinere Studie aus Deutschland, die auch gestern announced wurde, die von Tieto Every in Deutschland durchgeführt wurde, die auch in die Richtung Erfolge der KI-Projekte und was brauchen die Unternehmen, die Daten liefert und ein bisschen auch der ersten Studie, die erste Studie auch belegt. Also auch für Deutschland geht es in die Richtung, dass noch einiges den Unternehmen fehlt, um wirklich KI zum Erfolg zu machen. Ja, die Signale sind richtig. Deswegen heißt auch vielleicht die zweite Studie, die Canaries in the Coal Mine, ob das eben die Signale sind, die auf größere Disruptionen hinweisen. Wir werden sehen. Die zweite News, die ich für euch vorbereitet habe, kommt von Google, nämlich Google Nano Banana wurde veröffentlicht, auch Gemini 2.5 Flash Image, neues Bildgenerierungsprogramm von Google, wurde veröffentlicht und nun kann man nahtlos die Bilder per Textprompt bearbeiten und verändern, zum Beispiel Objekte aus einem Bild entfernen, einen Stil ändern oder mehrere Bilder miteinander kombinieren. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und deswegen wurde es schon als Photoshop Express bezeichnet. Nano Banana ist sowohl für normale Nutzer, für die Gemini-App, also kostenlos und auch in den Premium-Versionen verfügbar, als auch für Entwickler über Google AI Studio oder über die API. Und das Interessante ist, dass das Modell Bilder mit sichtbaren sowie unsichtbaren Wasserzeichen generiert, nämlich sogenannte Synth-ID, die KI-Erkennung fördern sollten. Also ganz spannend, dass man schon in diese Richtung geht. Auf Reddit kann man auch einiges an Frustration finden. Also manche User sind mit dem Modell nicht ganz zufrieden, weil es, die meinen, zu 50% nicht genau das tut, was sie von dem Modell verlangen. Aber überwiegend sind die User-Stimmen positiv. Und wie auch bei jedem Modell, man muss sich halt mit dem Programm und mit dem Modell eigentlich anfreunden und auch genau wissen, wie man es promptet und bedient. Wenn es um die Bedienung geht, zwei praktische Tipps heute. Einerseits, wenn ihr Claude-Nutzer seid, dann habt ihr wahrscheinlich heute, zumindest war das bei mir der Fall, eine E-Mail bekommen, um, wenn ihr das wollt, einen aktiven Opt-out zu machen, wenn ihr nicht wollt, dass eure Daten für Trainingszwecke verwendet werden. Das ist nämlich neu in den Consumer Terms and Conditions der Firma Anthropic, also mit dem Modell Claude, alle möglichen Modellvarianten. Ja, es scheint, dass die Firma Anthropic ein bisschen auf Datensuche ist für weitere Trainings der Modelle. Eine andere Sache, die, weiß nicht, vielleicht nicht so arg empfehlenswert ist, ich finde sie schon sehr, sehr interessant und spannend, nämlich University of Pennsylvania hat erforscht, dass man ChatGPT durchs Schmeicheln jailbreaken kann. Also, die Forscher nutzten Überzeugungstechniken aus dem, jetzt haltet euch fest, aus einem Bestsellerbuch, nämlich Influence the Psychology of Persuasion des Psychologen Robert Cialdini, um GPT-4 und Mini dazu zu bringen, Aufgaben auszuführen, die es normalerweise nicht ausführen würde. Also sogenanntes Jailbreaken. Und obwohl nur ein Modell getestet wurde, offenbaren diese Ergebnisse schon eine größere Schwachstelle, nämlich um die internen Leitplanken eines Modells zu umgehen, ist möglicherweise nicht einmal ein ausgeklügeltes Jailbreaking erforderlich. Es reichen offensichtlich ganz einfache psychologische Maßnahmen aus, um eine KI ihr Training vergessen zu lassen. Also Sachen wie, du kannst es so gut, andere können es schon, warum kannst du es nicht? Und solche psychologischen Tricks, die wirken scheinbar auch bei der KI. Und in der Hinsicht unterscheiden sich die KI-Modelle vielleicht gar nicht so sehr von uns Menschen. Finde ich irgendwie interessant. Wirklich interessant, und das ist schon die letzte und die vierte News der Woche, ist eine spannende Lektüre aus China. Und haltet euch jetzt fest, nämlich chinesische Regierung hat auch ihre AI-Strategy oder AI-Plus-Strategy veröffentlicht. Man erinnert sich, vor 2 Monaten hat die US-Regierung so einen Action-Plan auch öffentlich gemacht. Und die Chinesen machen das jetzt auch öffentlich und sozusagen teilen uns allen mit, wie sich die chinesische Gesellschaft in den nächsten Jahren dank KI verändern soll oder wird. Die sind ja recht umsetzungstreu bei ihren Plänen, die Chinesen. Die Essenz ist, dass die Gesellschaft und die Wirtschaft mit AI empowered werden soll, so dass sie sich zu einer sogenannten intelligenten Wirtschaft, also Intelligent Economy, transformieren soll. Was bedeutet das genau? Bis 2027 sollen über 70% der Chinesen die intelligenten AI-Terminals und AI-Agents nutzen. 70% in nur 2,5 de facto Jahren, 3 Jahren. Das ist recht ambitioniert und bis 2030 sollen über 90% erreicht werden, womit eigentlich die KI zu Infrastruktur wird, so wie Strom oder Internet und also Basic Infrastructure. Und damit wird AI laut Chinesen zu einem sogenannten Core Growth Engine, also Produktivität steigern, Wert generieren. Und in 2035 soll China in ein neues Zeitalter der intelligenten Gesellschaft einbrechen. Also KI soll tief in Recht, Ethik, Kultur, menschliche Interaktion verwoben sein und die Art und Weise, wie Chinesen arbeiten, lernen, Kontakte pflegen oder sogar denken, wird sich grundlegend verändern. Das klingt alles ein bisschen wie Science Fiction. Man muss sich aber vorstellen, ich meine, das ist gar nicht so lang hin. 10 Jahre, vor 10 Jahren hatten wir schon die ersten iPhones, also so lange her ist das nicht. Ich bin wirklich neugierig, was da auf uns zukommt und wie wir das auch mitbekommen werden in Europa. Also, das waren unsere 4 News der Woche, eigentlich waren es 5. Und die treuen Zuhörerinnen haben hoffentlich wie immer brav mitgezählt. Nun, back to lieben Anna. Schön noch einmal, dass du da bist. Und ich muss dich gleich zu Beginn fragen, wenn du jetzt diese chinesische News gehört hast zu der Transformation der Gesellschaft, wie geht's dir dabei? Und was meinst du eigentlich? Glaubst du das, dass in 10 Jahren alles komplett anders sein wird?
Ja, das ist eine gute Frage, mit der ich mich auch sehr viel beschäftige und auseinandersetze. Ich finde es interessant, wenn wir so dran denken, wann ChatGPT auf den Plan getreten ist, so vor ungefähr 2, 2,5 Jahren, wo das erste Mal diese Welle der Sorge und der Frage, wie geht's weiter mit der generativen KI, wie viel wird sie uns verändern, ja aufgetaucht ist. Und dass wir jetzt eigentlich 2, 2,5 Jahre erlebt haben, wo dann im Verhältnis noch gar nicht so viel passiert ist. Es gibt viele Menschen, die es nutzen für sich, die irgendwie wissen, wie man damit umgeht. Aber wie ja viele Experten, auch so wie du, immer sagen, nur wenn man einen ChatGPT-Prompt eingeben kann, weiß man noch nicht, was eine KI wirklich ist und was sie wirklich kann. Das heißt, ich würde jetzt rückblickend sagen, es hat sich vielleicht sogar ein bisschen weniger in meinem unmittelbaren Alltag und Umfeld in den vergangenen 2, 3 Jahren getan, als ich angenommen hätte. Ich glaube aber, dass es jetzt in der nächsten Zeit, also wenn wir widersprechen würden in 2 bis 3 Jahren, ganz massive Veränderungen geben wird. Weil jetzt ist es wirklich so, dass es in vielen Unternehmen angekommen ist, was man tun kann, dass man was tun kann. Das kommt auch stark zusammen, gerade in Österreich mit einer Teuerungswelle, mit einem Wirtschaftsabschwung. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt stark sehen, dass sich was verändert. Und wenn du mich aber fragst, was in 10 Jahren ist, dann muss ich immer sagen, das kann ich einfach nicht beurteilen und weiß ich nicht. Ich will nicht so weit in die Kugel schauen, in die Glaskugel. Aber ich glaube schon, ja, es wird natürlich bis dahin massive Veränderungen geben in unserem Arbeitsalltag, in unserem Alltag, wie wir Medien konsumieren, wie wir an Dinge herangehen, auch im privaten Bereich. Und ich glaube, deswegen ist es so besonders wichtig oder wäre es so besonders wichtig, sich der Regulierung auch mehr zu stellen und mehr Raum zu geben, weil gewisse Dinge sollte man jetzt versuchen zu regeln, weil irgendwann wird es zu spät sein.
Wenn du jetzt auf deine Branche, auf deinen Beruf schaust, wenn du sagst, du spürst da jetzt noch nicht große Disruption, was hast du beobachtet die letzten 3 Jahre? Was hat sich vielleicht eingeschlichen? Was hat sich in deiner konkreten Arbeit verändert und auch in der Industrie im Allgemeinen?
Gut, also wie gesagt, ich glaube, was wir sagen können, ist, dass im klassischen Arbeitsalltag institutionalisiert die KI vereinzelt auf den Plan getreten ist. Also es ist, wenn man das anschaut im österreichischen Medien, in der Medienbranche siehst du einfach, dass sich fast jedes Medienunternehmen irgendeinen KI-Bereich einmal vorgenommen hat, ihn angeschaut hat, eigene Tools gebaut hat. Also ganz vorne mit dabei ist da auch immer die Austria Presseagentur, aber auch der ORF, wie du ja selber weißt. Also es gibt dann so kleinere, klein bis mittelgrößere Projekte, wo man versucht, durch die KI gewisse Arbeitsschritte zu erleichtern, wo man versucht, ganz konkrete Fragestellungen anzuschauen und dann ein Tool zu bauen und zu schauen, ob das auch angewendet wird und so weiter. Also das ist schon passiert. In meinem Fall, wenn ich jetzt für meinen Arbeitgeber in die Presse schaue, ist einer der wahrscheinlich plakativsten Projekte oder Tools, die wir nutzen seit genau einem Jahr, ist die KI-generierte Stimme. Also wir haben vor einem Jahr alle.
Das ist deine Stimme, oder?
Genau, also wir haben dann damals irgendwie entschieden, nachdem ich die Podcasts als erste bei uns irgendwie entwickelt habe und auch die Abteilung leite, wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, meine Stimme herzugeben dafür, oder herzugeben klingt immer so ein bisschen negativ, aber meine Stimme zur Verfügung zu stellen. Und das haben wir dann auch wirklich gemacht, in Kooperation mit einem irischen Unternehmen. Ich glaube sogar, dass man an diesen Dingen dann wieder sieht, wie schnell sich die Dinge entwickeln, weil mittlerweile würden wir es vielleicht alleine machen können, mit freier marktseitigen Tools. Ich meine, der Vorteil an diesem irischen Unternehmen ist, dass es uns die Datensicherheit mehr gewährt als vielleicht ein Open-Source-Produkt. Und wir haben das dann relativ zackig durchgeführt. Ich musste 100 Texte auf Deutsch und Englisch einsprechen, bin dafür ein ganzes mehr als ein Wochenende rund um Ferragosto letztes Jahr im Jahr 24 im Studio gestanden. Und ab Oktober, Ende Oktober, haben wir es dann gelauncht, meine KI-Stimme. Man kann also jetzt circa ungefähr 70% aller Texte der Presse, die online erscheinen, sich vorlesen lassen von meiner Stimme. Also da steht dann am Anfang auch immer, dieser Artikel ist geschrieben worden von dem Autor, der Autorin, der Journalistin und eingelesen worden von der KI-generierten Stimme von Anna Wallner.
Das
wird auch immer dazu gesagt. Und das Einzige, es werden nicht alle Texte, es gibt zum Beispiel eine Regel, was ich sehr super finde, Meinungsbeiträge werden nicht eingesprochen, also das heißt auch ein bisschen, um jetzt auch mich oder mein Bild, das Bild von mir zu schützen, dass ein Leitartikel, ein sehr polarisierender Meinungstext nicht mit meiner Stimme eingelesen wird, zum Beispiel.
Das heißt, da hast du dir auch überlegt, wo du deine Grenzen legst, also deine ethischen, moralischen Grenzen.
Genau, das haben wir gemeinsam gemacht. Und ja, es war eine spannende Reise, die dazu geführt hat, dass ich mir ehrlich gesagt so gar nicht so viel darüber Gedanken gemacht habe im Vorfeld, was das bedeutet oder verändert, aber mich dann wahnsinnig überrascht und fast auch ein bisschen überrollt hat, als es dann da war, wie viele Menschen mir Rückmeldungen gegeben haben, rund um den Launch, aber auch seither immer wieder. Weil wir doch
was sehen, hast du da? Wie reagieren Menschen drauf?
Ja, also es war eine sehr große Rückmeldungswelle, dass es sehr gut ist, dass es sehr authentisch klingt. Ich sehe es ein bisschen kritisch, aber ich glaube, es ist immer so, wenn man eben seine eigene Stimme dann hört, weil ich höre schon, dass sie manchmal falsch betont, dass sie Worte anders ausspricht, dass ich sie aussprechen würde, Fremdworte oder englischsprachige Wörter. Aber sie ist natürlich schon um einiges besser als frühere KI-generierte Stimmen oder einfach automatisierte Stimmen, die nicht von einer realen Person abgekupfert oder eine reale Person angelegt waren. Und parallel zu unserem Projekt, muss ich aber auch sagen, habe ich ganz viele andere Projekte in der österreichischen Medienbranche gesehen. Es gibt jetzt einige Medienhäuser, die ihre Kolumnen, zum Beispiel, ich glaube, Christian Nusser von Newsflix, früher heute Chefredakteur, die Kolumnen gibt schon länger, auch zum, kann man sich anhören mit seiner Stimme. Und es gibt ein KI-generiertes Polizeiradio, also es gibt da auch viele Experimente. Bei uns ist es wirklich ganz klassisch ein Produkt, das unseren digitalen Auftritt und unser digitales Presse.com-Produkt noch attraktiver machen soll, weil wir eben sagen, wer uns abonniert, bekommt diese Möglichkeit, dass er sich nicht nur die Texte vorlesen lässt von irgendeiner 0815-Stimme, die weitaus schlechter ist, sondern eben von einer Stimme, die man vielleicht schon kennt und zu uns zuordnet. Und sehr in weiterer schön. Folge gibt es auch die Idee, dass wir immer mehr dorthin kommen, dass man sich Vorleselisten anlegen kann und so weiter. Also auch das natürlich dann mit KI generiert. Das ist sozusagen ein Zwischenschritt, das ist mal die Stimme da, aber da ist noch, wir haben da noch einiges vor.
Finde ich ganz, ganz schön, dass du sagst, das kommt als Zusatzprodukt, das nimmt nichts weg in dem Sinne. Das heißt, die Podcasts sprichst du noch immer selbst ein.
Genau. Die sprechen wir noch immer selbst ein. Da haben wir noch nichts verändert. Auch wenn mir klar ist, dass sich da natürlich in dem Bereich auch einiges in Zukunft verändern wird können. Aber da sind wir noch ganz auf organisch unterwegs sozusagen. Und um deine Frage weiter zu beantworten, wir sehen jetzt gerade, dass wir, also ich glaube, während wir hier sprechen, gibt es in der Wiener Medienbranche und der österreichischen Medienbranche Dutzende, vielleicht sogar 100 Ideen, Projekte, wie wir jetzt, ich habe es vorher angesprochen, in der leider auch wirtschaftlich sehr angespannten Lage unserer Branche gewisse Tools anwenden können, die auch zum ersten Mal ganz real Humankapital ersetzen können. Das ist, glaube ich, es sind teilweise Gedankenexperimente, das ist teilweise noch gar nicht ausgereift, aber auf deine Frage mit den 10 Jahren hin gerichtet, dann ist das, glaube ich, schon etwas, was kommen wird und was natürlich auch traurig und auch schwierige Entscheidungen beinhalten wird. Und da bin ich sehr gespannt, wie wir dann als Branche darauf reagieren werden. Ja.
Das heißt, ich zitiere jetzt die Anja Schifflin, die letzte Woche im Interview irgendwie gemeint hat, dass ihr Zitat so, AI is flooding the zone with confusion. Es ist sozusagen, du siehst ja nicht nur zusätzlichen Content, der produziert werden kann, sondern auch entsprechend die Automatisierung wahrscheinlich auf euch zukommen. Aber wie würdest du diese Äußerung von Anja Schifflin einfach bewerten oder beurteilen? AI is flooding the zone with confusion.
Das ist total.
Würdest du das nachvollziehen?
Total. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist erstens mal total richtig. Und das ist aber, in dem besteht aber auch eine Chance. Ja. Also ich habe ja auch wahrgenommen, es gibt extrem viel Angebote, Produkte, Seminare rund um das Thema AI. Extrem viele Experten tauchen plötzlich auf, wie Schwammeln von überall. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, es geht jetzt auch darum, dass man als Unternehmen, egal in welcher Branche, sich überlegt, brauche ich jemanden, der sich wirklich damit auskennt? Brauche ich jemanden, der mir und meinen Mitarbeitern, allen anderen sagt, wo es sich lohnt hinzuschauen, was nicht lohnenswert ist? Also so richtig einen AI-Literacy-Guide, um sich da durch diesen Dschungel durchzuboxen. Und dann erst in der zweiten Ebene auch zu schauen, was kann ich dann überhaupt selber mit KI machen, wo kann ich es anwenden. Und dieses Confusion-Thema ist ganz groß und ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Weil wir sehen ja da wieder ein bisschen so ein Problem wie mit dem Thema Bildungsgap. Sehr lange war die Rede von der Problematik des Attention-Gaps, also dass wir in der Zukunft Menschen unterteilen werden in jene, die sich noch konzentrieren können und jene, die das nicht mehr schaffen, weil sie so überfordert sind und so gewöhnt sind, durch die sozialen Netzwerke und Smartphones und so weiter, sich ablenken zu lassen. Und ich glaube, wir kommen auch zu einem KI-Literacy-Gap. Ja, es wird Menschen geben, die einfach keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. Ob sie es nützen, in welchen Tools sie es nützen, das ist ja auch ein bisschen das Thema gewesen, dass wir alle KI schon seit über 40 Jahren nutzen, weil es ja überall vom Bankomaten bis zu, weiß ich nicht, ja schon in unserem Alltag ist. Aber jetzt in diesem Next Level, glaube ich, wird es schon interessant werden. Da gibt es dann die das nicht verstehen und die es verstehen. Und da ist immer die Frage, zu welcher Gruppe willst du gehören? Ja. Und Medien, um jetzt den Kreis zu schließen, müssen natürlich eigentlich die sein, die es verstehen, die warnen können vor den wirklich problematischen Entwicklungen. Also da ist eben nicht nur ein technisches Verständnis notwendig, sondern auch ein juristisches Verständnis notwendig. Und es gibt natürlich auch eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten, zu denen ich mich jetzt nicht so... Dann gibt es natürlich auch eine Gruppe von sehr kritischen Journalistinnen und Journalisten, die ich total verstehe, zu denen ich mich jetzt vielleicht persönlich gar nicht so zähle, weil sonst hätte ich vermutlich so ein KI-Stimmprojekt nie mitgemacht. Aber es gibt Kritiker, die auch sagen, bitte, was machen wir hier? Wir geben unsere Kreativität total ab, wir geben unsere Unabhängigkeit ab und wir malen jetzt schon den Todesstein oder den Grabstein für unsere Berufsgruppe. Das kann ich nachvollziehen, diese Kritik. Manchmal habe ich auch diese Gedanken, wenn ich zum Beispiel viel mit generativer KI arbeite, wo ich Fragen stelle, wo ich Titel probiere. Das ist schon auch etwas, habe ich noch nicht so erwähnt, das auch natürlich immer mehr in der Arbeit Einzug hält. Ist ja, glaube ich, keine Neuigkeit, machen viele Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist eine Erleichterung, es ist wie ein besseres Google, aber es ersetzt mich nicht, also noch nicht. Ja. Ich brauche natürlich, ich muss dieser KI oft sagen, wo sie falsch liegt. Ich muss oft sagen, bitte, was ist das für ein Topfen, den du da verzapfst, weil das stimmt überhaupt nicht. Ja. Ich hatte zum Beispiel unlängst eine Frage, da wollte ich wissen, was jetzt die ChatGPT vorschlägt, was die wichtigsten Fragen zur Regierungsklausur, die derzeit läuft. Und dann beginnt mir von Türkisgrün zu sprechen, sage ich, ich wäre ja dann immer recht unhöflich und sage dann irgendwie, hallo, wir haben seit März eine neue Bundesregierung, die aus 3 Parteien besteht und die Grünen sind nicht mehr dabei. Ja? Und das ist ja dann immer recht unangenehm, der KI, aber es zeigt dir, du musst enorm aufpassen und auch da gehört eben wieder diese KI oder AI-Literacy dazu, dass du diese Tools überhaupt so verwenden kannst, dass sie für dich.
Na, ich glaube auch, dass in der allgemeinen Weltlage auch sozusagen der Desinformation und Fake News und allem, was dazugehört, ich habe irgendwo gehört und gelesen, dass sozusagen die Journalisten und Journalistinnen umso mehr ihre Arbeit erklären sollen und sozusagen auch dann die Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern suchen, um zu zeigen, warum es wichtig ist, auf diese Art und Weise faktenbasiert zu arbeiten, zu recherchieren und um sozusagen auch zu erklären, dass da nicht alles, was automatisiert irgendwie generiert wird und von irgendwo ausgespuckt wird, gleichzusetzen mit der echten journalistischen Arbeit. Also vielleicht, ja, wahrscheinlich wird sich da auch zuspitzen, so Qualitätsjournalismus noch mehr zuspitzen und noch mehr verlangt werden. Was mich zum nächsten Thema bringt, ich habe zu Beginn von dieser Studie gesprochen, von Stanford-Studie, die jetzt wirklich sehr fundiert gezeigt hat, dass die Entry-Level-Jobs bei bestimmten Berufen zurückgehen, also in den USA in den letzten 3 Jahren zurückgehen. Und wie beobachtest du, dass sich der Journalistinnenjob verändert? Und ich meine, ist das schwieriger, als junge Durchstarterin irgendwo anzufangen oder irgendwo einen Job zu finden? Weiß nicht, was?
Meinst du jetzt ganz unabhängig von KI? Ich weiß nicht, oder
weniger Bedarf? Ich meine, der Arbeitsmarkt generell in den Medien ist ja generell in einer Umwälzung. Weiß nicht, wenn du das liest, Klingt das für dich nachvollziehbar? Glaubst du, dass sowas auch euch zustößen wird, dass ihr einfach weniger junge Menschen
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall jetzt schon so. Und das ist eine Entwicklung, die wir seit, würde ich mal sagen, 25 Jahren sehen. Gleichzeitig muss man trotzdem sagen, dass es nicht ganz stimmt, weil du hattest früher, also es stimmt in dem Punkt, dass wir mehr Medien hatten einfach. Wir hatten zum Beispiel mehr Tageszeitungen. Wir hatten lange Zeit, lange Jahre, 15 Tageszeitungen. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei 10. Wir hatten mehr Magazine. Wir hatten einfach ein bisschen eine breitere Printmedienlandschaft. Nur, die ist zurückgegangen. Nur wir haben jetzt erstens einmal in Österreich spät, aber doch einen Privatfernsehmarkt, der eigentlich erst so ab 2003 in die Gänge gekommen ist mit der Einführung von ATV und Puls 24. Puls 4 und wir haben natürlich digitale Medien plötzlich und wir haben vor allem in den Medienhäusern, die noch immer bestehen, sei es jetzt eben die Presse, der Standard und sonst was, unsere Arbeit ganz breit also viel mehr verbreitet. Das heißt, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob die Personenanzahl oder die Vollzeitäquivalente, die wir sozusagen zählen, nominell so viel weniger geworden sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie zum Beispiel in der Presse und im Standard gleich geblieben, wenn nicht sogar mehr geworden sind, weil wir eben einfach derzeit überhaupt als Medien in dieser Branche, Tageszeitungsmedien, wie die eierlegenden Wollmilchsäue herumlaufen, weil wir müssen immer noch Print machen, weil das bringt das meiste Geld. Aber wir machen schon lange eine gute Website, wir machen jetzt aber auch Podcasts, wir machen jetzt aber auch Video, wir müssen Social Media mit bearbeiten. Das heißt, der Beruf hat sich eigentlich, inhaltlich verbreitert und ist diverser geworden. Aber Medienhäuser gibt es vermutlich, also Köpfe gibt es vermutlich eine Spur weniger, trotz allem. Ja. Und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis zu sehen, dass der Einstieg schwieriger wird, wenn alle sparen müssen. Gleichzeitig sind die Jungen natürlich wiederum beliebter,
weil sie günstiger sind. Ja, und vielleicht auch ein bisschen AI Literacy also mitbringen.
Genau. Und das ist überhaupt das Interessante, wenn ich jetzt von diesem Gap, den ich vorher erwähnt habe, zwischen den Menschen, die sich auskennen und denen nicht, dann ist natürlich eigentlich da genau das zu sehen, dass du eigentlich oft merkst, die Jungen sind da schon viel mehr gebildet und kennen sich aus, ältere KollegInnen vielleicht nicht, wobei ich das ganz wichtig gar nicht unbedingt nur auf Alter eingrenzen will. Ich kenne top motivierte und extrem AI-versierte 55-plus-Leute. Und ich kenne 30-Jährige, die sagen, ich weiß eigentlich nicht, wie ich ein Social-Media-Profil anlege und ich weiß nicht, wie ich mich bei ChatGPT einlogge. Also das ist gar nicht immer eine Altersfrage. Und da muss ich aber generell einen Kritikpunkt anbringen. Mir fällt schon auf, dass die Generation, die jetzt so ein bisschen reinkommt, zwischen 20 und 30, teilweise, es liegt vielleicht an der Ausbildung, extrem wenig weiß. Das finde ich interessant. Also es gibt die top, top, top Motivierten, die wissen alles, die sind irgendwie also wirklich gut vorbereitet und haben vielleicht auch irgendwie ein Händchen dafür, aber es gibt wirklich auch in dieser Generation digital faule Menschen, die glauben, sie können Journalismus noch immer so machen, wie er vor 20, 30 Jahren war. Das finde ich
spannend,
sehr erstaunlich.
Spannend. Ich glaube, da gab es ja auch vor kurzem auch eine Untersuchung in österreichischen Schulen, dass die sozusagen die digitalen Kompetenzen eigentlich zurückgehen, weil es reicht nicht einfach nur TikTok-Videos anzuschauen und YouTube-Videos. Das ist schon, das ist nicht die Digital Literacy und Media Literacy. Und genau. Dass tatsächlich da braucht es ein bisschen mehr. Anna, jetzt habe ich mit der Frage natürlich begonnen, ob du glaubst, dass wir in 10 Jahren diese, oder zumindest, dass die Chinesen in 10 Jahren so weit sind und wir vielleicht in Europa auch einen großen Schritt weiter. Eine Frage zum Schluss. Wie blickst du in die Zukunft? Mit welchem, also einem optimistischen, pessimistischen oder vielleicht sogar einem journalistischen Blick?
Also ich bin nie pessimistisch, ich bin immer optimistisch, weil ich wäre, glaube ich, nicht Journalistin geworden, wenn ich mich nicht für die Veränderungen auf der Welt interessieren würde. Ich gebe zu, dass mich manchmal die Menge an Informationen überfordert und die auch mir manchmal auch die Zeit fehlt, mich so richtig abzudaten und mich dafür zu informieren, obwohl das sicher notwendig wäre. Das macht mich manchmal ein bisschen unrund. Und da denke ich auch für mich selber und für meine Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns da, das ist einfach jetzt die Hausaufgabe, die wir tun müssen. Aber in generell bleibe ich wirklich positiv und optimistisch. Ich glaube, es wird immer Interesse daran geben, an fundiertem, faktenbasierten, gut recherchierten Journalismus. Vor allem auch an einem, der Spaß macht, also der sophisticated ist, weißt du, der vielleicht auch mal ein bisschen zynisch ist oder so. Also der menschelt einfach auch. Ja. Ich glaube, Journalismus wird immer mehr Erfolg haben jetzt, je mehr wir auch sehr auf Typen setzen, egal ob es bei Audio oder Video oder auch im Geschriebenen ist, wo du unter die Oberfläche blicken kannst, wo du Emotionen spürst, wo du sagst, auch mal zwischendurch vielleicht sogar sowas sagst, wie ich weiß es einfach gerade nicht. Ja. Also so wie wenn du mich fragst, ich sage, ich weiß es nicht. Ehrlich sein und trotzdem versuchen, Dinge zu erklären, weil wir haben, ich glaube, das, was der Journalismus am Ende des Tages dann halt doch darin unterscheidet von vielen anderen Berufen, ist, wir haben den ganzen Tag Zeit dafür, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen, egal was, ob Innenpolitik, Außenpolitik, sonst was. Mir hat das unlängst eine ganz liebe Podcast-Kollegin, die Tatjana Lukas von Drama Carbonara, gesagt, sie glaubt, es wird auch Nachrichtenjournalismus immer brauchen, weil ich möchte Menschen haben, die mir sagen, was da draußen in der Welt, in Europa, im Land, aber auch in meiner Hood, wie sie es gesagt hat, in meinem Blog, was da gerade los ist, weil ich kann mich, wenn ich einem anderen Job nachgehe, nicht die ganze Zeit darum kümmern, was da draußen los ist. Also ich werde diese Filterfunktion immer brauchen. Und das stimmt mich eigentlich sehr optimistisch, dass es das braucht. Und wenn wir dazu gewisse Tools verwenden dürfen, ist es gut. Wichtig ist, dass diese Tools uns nicht total abgraben, nämlich auch, das haben wir noch gar nicht besprochen, in die andere Richtung, unsere Daten nehmen und als ihre verkaufen oder uns sozusagen da einfach ja einen Strich durch die Rechnung machen, dass unser Geschäftsmodell noch erfolgreich ist. Also das, wenn du mich fragst, wo ich am pessimistischsten bin, dann glaube ich eher an die nächsten paar Jahre, wo wir diesen sehr disruptiven Teil jetzt vor uns haben, das glaube ich sehr. Jetzt wird es darum gehen, dass wir uns neu aufstellen, dass wir uns konsolidieren, dass wir uns fragen, was braucht es wirklich noch? Welche der alten journalistischen Tugenden müssen wir in die neue Zeit mitnehmen? Aber was müssen wir auch mal lassen? Und da wird es, glaube ich, sehr shaky und nicht so lustig werden. Und als jemand, die genauso in der Mitte ist, also ich bin jetzt nicht mal bei den Anfängerinnen, ich bin aber auch noch nicht die, die sagen kann, mir ist eigentlich eh schon wurscht, weil ich bin in 3 Jahren in Pension. Ich brauche noch mindestens, also nach jetzigem Stand, mindestens 23 Jahre einen Job und ich würde ihn gerne in der Medienbranche behalten. Und da bin ich mir selber manchmal nicht mehr sicher, ob sich das ausgehen wird. Ja? Aber ich hoffe sehr und ich bleibe positiv.
Sehr schön.
Positiv.
Also das, ich bleibe auch positiv. Und ich glaube, Menschen, kreative Menschen, und die gerne auch arbeiten und fleißig sind, die werden immer was Interessantes zu tun haben.
Lieber ein Satz noch, was mir natürlich gefällt, ist auch gerade an der Schnittstelle mit meiner KI-Stimme und weil wir von Podcast gesprochen haben, ich glaube zwar, dass vielleicht die KI irgendwann mal mit meiner Stimme irgendwann einen Nachrichtenpodcast ersetzen wird können, vielleicht. Ich hoffe, es wird noch lange dauern, weil ich mache es sehr gerne. Aber ich glaube nicht, dass sie mich ersetzen kann in der Art und Weise, wie ich jetzt mit dir spreche oder in der Art und Weise, wie ich in Altbach-Geschichten erzählt habe. Auch weil ich eben glaube, dass diese Emotionen, die durch eine Stimme transportiert werden, Maschinen noch lange nicht so nachmachen werden können.
Die zwischenmenschlichen Schwingungen, die auch zu einer guten Journalistin dazugehören, diese auch einzufangen. Und ich finde, du hast das beim Forum Albach Podcast wirklich großartig gemacht. Liebe Anna, danke für dieses super feine Gespräch. Ich bin mir sicher, es werden einige aus der Medienbranche gut hinhören und zuhören wir werden sicherlich über die Themen die nächsten Jahre weiterhin diskutieren. Worüber wir nächste Woche im AI Melange Podcast diskutieren werden, ist etwas ein bisschen anderes. Ich habe einen Gast, auf den ich mich wahnsinnig freue. Ich freue mich auf jeden Gast. Aber nächste Woche kommt jemand aus der Tenniswelt zu mir in den Podcast. Und ihr kennt mich, ich bin große Tennis. Leidenschaftliche, nicht so gute Tennisspielerin, aber voll mit Herzen dabei. Ich freue mich wirklich auf das Gespräch. Ich verrate einfach noch nicht, wer es ist. Lasst euch überraschen, schaltet ein. Nächsten Donnerstag ist es soweit. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt dran. Herbst wird sicherlich spannend. Bis bald und tschüss.